Noch viele andere Wunderzeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes Kapitel 20, Verse 30 und 31. Und man könnte meinen, das ist ein würdiger Abschluss eines Evangeliums. Johannes hat alles erzählt, was gesagt werden muss. Er hat alles niedergeschrieben, was niedergeschrieben werden sollte. Was braucht man mehr? Und dann setzt Kapitel 21 an. Danach offenbarte Jesus sich zu seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und einige Kritiker behaupten, dass dieses Kapitel im Nachtrag passiert ist, dass man es mit der Zeit hinzugefügt hat. Denn Kapitel 20 hat doch so einen schönen Abschluss. Warum ihn ruinieren? Ich habe mir einige Argumente angeguckt und es gibt wirklich keine stichhaltigen, zu behaupten, Kapitel 21 wäre später hinzugefügt worden. Vielmehr hat das etwas damit zu tun, wie wir Kapitel 20 lesen. Und wie wir dann auch Kapitel 21 wahrnehmen. Denn Johannes möchte ich hier nochmal ansetzen. Ja, es ist alles gesagt. Ihr dürft wissen, Christus ist auferstanden, Christus lebt. Und mit dieser Hoffnung dürft ihr jetzt leben. Aber es geht nicht um den besten Schluss, den Johannes für dieses Evangelium finden kann. Es geht darum, nicht irgendwie schöne Literatur zu schreiben, sondern du sollst glauben. Und dieser Glaube soll sich in deinem Leben und in deinem Alltag zeigen. Du sollst nicht irgendeine Art Romantik leben, dass Christus auferstanden ist. Dein Alltag soll davon geprägt sein. Die einfachen Dinge des Lebens. Und so lesen wir Gottes lebendiges Wort. Johannes 21, die ersten 14 Verse. Danach offenbarte Jesus sich seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar offenbarte er sich auf folgende Weise. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der den Namen Zwilling führt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere aus der Zahl seiner Jünger. Da sagte Simon Petrus zu ihnen, ich gehe hin und fische. Sie erwiderten ihm, dann gehen auch wir mit dir. So gingen sie denn hinaus und stiegen in das Boot, fingen aber in jener Nacht nichts. Als es bereits Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten jedoch nicht, dass es Jesus war. Da rief Jesus ihnen zu, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Nun sagte er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr aus dem Wasser ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich sein Obergewand um, er hatte nämlich nur ein Unterkleid angehabt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land, sondern nur in einer Entfernung von etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie dann ans Land ausgestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer hergerichtet und Fische darauf liegen und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt noch einige von den Fischen her, die ihr soeben gefangen habt. Da stieg Simon Petrus hinein und zog das Netz an Land, das mit 153 großen Fischen gefüllt war und trotz dieser großen Zahl nicht zerriss. Nun sagte Jesus zu ihnen, kommt her und haltet das Frühmahl. Keiner aber von den Jüngern wagte die Frage an ihn zu richten, wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus trat nun hin, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Dies war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich nach seiner Auferstehung von den Toten seinen Jüngern offenbarte. Die Predigt ist überschrieben, Rückkehr zur Normalität. Und möchte in drei Punkten beleuchten, dass wir in einen normalen Alltag zurückkehren müssen. Punkt 1, lebe den normalen Alltag. Punkt 2, erwarte Rückschläge. Und drittens, erwarte Übernatürliches. Wie sieht nun das Leben der Jünger nach Jesu Auferstehung aus? Die Welt wurde nämlich aus den Angeln gehoben. Die neue Schöpfung ist angebrochen. Jesus Christus, der gestorben war, ist nun lebendig. Ist der Erste der Schöpfung, dieser neuen Schöpfung. Und man könnte sich dann fragen, wie sehen nun diese neuen Tage aus in der neuen Schöpfung? Denn es gibt einen davor und einen danach. Da ist einer aus den Toten zurückgekehrt und lebt. Verse 2 und 3. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas und alle weiteren Jünger. Und da sagte Simon Petrus zu ihnen, ich gehe hin und fische. Sie erwiderten ihm, dann gehen auch wir mit dir. So gingen sie hinaus und stiegen das Boot und so weiter. Und man könnte sich fragen, haben die Jünger nicht realisiert, was passiert ist? Jesus ist auferstanden. Das muss jeder Mensch mitbekommen. Sind sie nicht erschüttert, was passiert ist und müssen das irgendwie noch verarbeiten? Ihr Herr und Meister war tot, nun lebt er. Petrus geht fischen. Sollten sie vielleicht nicht feiern und Feste ansetzen, indem sie allen darüber berichten, was der Herr an ihnen getan hat? Oder glauben sie sogar vielleicht gar nicht, dass der Herr auferstanden ist? Was auch eine der Lesarten ist, zu sagen, sie geben auf. Hier in dem Text finden wir nichts dergleichen, dass sie nicht glauben, dass sie erschüttert sind, sondern es gibt eine einfache Auslegung für diese Art. Sie müssen wieder essen. Ein neuer Tag bricht an und sie müssen wieder arbeiten gehen. Ja, die Welt wurde aus den Angeln gehoben. Ja, der Herr ist wirklich auferstanden. Aber das bedeutet nicht, dass sie sich jetzt hinsetzen dürfen oder ab jetzt nur noch Feste feiern, sondern sie haben weiter einen Alltag zu verrichten. Einen, in dem sie sich um ihre Familien kümmern. Einen, in dem sie wieder etwas zu essen fischen müssen, in ihrem Fall. Sie gehen ihrer Arbeit nach, aber sie vergessen nicht, in Kapitel 20, es gibt einen Missionsbefehl. Sie sollen Menschenfischer werden. Sie haben einen neuen Auftrag. Trotzdem hat sich ihr Alltag fürs Erste nicht ganz verändert. Die neue Schöpfung ist angebrochen durch Jesu Auferstehung und doch nicht ganz. Römer 8 verrät uns, dass die gesamte Schöpfung noch seufzt und wartet, dass sie erlöst wird. Also man könnte vielleicht meinen, dass die Auferstehung direkt alles verändert. Sie wird alles verändern mit der Zeit. Das Wichtigste zuerst, und zwar, dass die Jünger ausgerüstet werden, eine kurze Zeit später mit dem Heiligen Geist, um Dinge zu tun, die sie bis dahin nicht geglaubt haben. Und dann schlussendlich natürlich auch die völlige Veränderung dessen, wie wir es kennen, dieser Welt, die noch im Argen liegt. Und so kehren die Jünger zur Normalität zurück. Und ihre Normalität sieht nun etwas anders aus. Denn Jesus lebt wirklich. Er ist ihnen schon zweimal erschienen. Und vielleicht sieht das bei dir ähnlich aus, als Christ. Wir glauben nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben, dass Jesus lebt. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Das ist das, warum wir Christen sind. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was wir hier tun, nichtig. Der christliche Glaube lebt aus dem Verständnis, Christus ist auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Und vielleicht wünschst du dir mehr in deinem Alltag. Wenn Christus auferstanden ist, dann müsste doch mein Alltag vielleicht etwas mehr aussehen als das, was es ist. Mit den vielen langweiligen Aufgaben, mit den tristen Aufgaben vielleicht, mit den viel zu vielen Aufräumarbeiten, die so jeden Tag anstehen. Das sieht nicht ganz aus nach Auferstehungskraft und Stärke. Vielleicht sind meine Tage viel zu gewöhnlich und ich strebe nach viel mehr. Kapitel 21 ist für dich geschrieben. Es endet nicht mit 20, mit einer verklärten Sicht, mit 20, die du vielleicht romantisieren kannst und ab jetzt nur noch glücklich und ja happy durchs Leben laufen kannst. Kapitel 21 zeigt uns, wie leben nun die Jünger mit dem Verständnis, dass ihr Herr auferstanden ist. Und zwar, wir müssen wieder in den Alltag. Wir sollen zur Ehre Gottes einen einfachen Alltag leben, wie die Jünger hier auch. Sie sind Fischer mit einem besonderen Auftrag. Du bist in deinen Alltag heute gestellt mit einem besonderen Auftrag. Wir sollen unseren Alltag leben, aber natürlich mit dem Verständnis, der Herr lebt und deswegen sollen es die anderen auch erfahren. Der Herr lebt, deswegen stehe ich überhaupt auf und tue die Dinge, die ich tue, weil ich weiß, dass meine Arbeit nicht vergeblich ist. Vielleicht erscheinen einigen die Aufgaben, die er tut, zu irdisch. Es gibt nämlich oft diese Trennung, die Christen machen zwischen irdischen Dingen, die man tut, und himmlischen, zwischen irdischen Berufen und geistlichen Berufen. Nun, das ist ein Irrweg, liebe Geschwister. Die Arbeit am Reich Gottes ist nicht nur in geistlich und irdisch getrennt, vielmehr gehen hier Fischer einem Beruf nach und ehren Gott damit, dass sie ihre Familien versorgen. Die müssen nämlich essen. Die bekommen nicht von irgendwo plötzlich Geld, nur weil die Jünger so ein tolles Erlebnis mitbekommen haben. Vielleicht suchen wir auch mehr Sinn in geistlichen Berufen oder geistlichen Dingen, die wir tun. Paulus schreibt uns, ob wir essen oder trinken, alles tut zur Ehre Gottes. Bedeutet, die normalen Dinge des Lebens sollen zur Ehre Gottes passieren. Die irdische Arbeit soll zur Ehre Gottes geschehen. Und Gott hat uns 6 Tage Arbeit gegeben. Den Alltag, in dem wir Dinge nacheilen, die zur Gottes Ehre geschehen sollen. Und natürlich ist es nicht verkehrt, geistliche Ämter anzustreben oder sich im geistlichen Bereich einzusetzen. Vielmehr sollten wir aber den irdischen nicht runterspielen. Denn da hat Gott uns hingestellt. Und den einen hat er zum Ältesten gemacht und vielleicht sogar einem, der dafür bezahlt wird. Und den anderen hat er zu einem Hausmeister gemacht oder zu einem Anwalt oder zu einem Arzt. Hier sollen Fischer weiter fischen. Paulus geht einem Zeltmacherjob nach und tut dies zur Ehre Gottes, um sich zu ernähren, um die Leute, die mit ihm mitkommen, zu ernähren. Und das ist Reich Gottes Arbeit, ein normaler Alltag, der nicht irgendwie auf Wolke 7 aussieht, sondern nach dem, was getan werden muss. Was liegt heute an? Das tue ich zur Ehre Gottes. Und wir leben mit dieser herrlichen Realität. Wir dürfen hier nicht materiell werden, in der Art, dass wir sagen, ja gut, dann muss ich das jetzt halt so lange machen, bis der Herr wiederkommt oder ich sterbe. Nein, Paulus schreibt uns später zu den Korinthern und auch uns, daher, meine geliebten Brüder, eure Arbeit ist nicht vergeblich, die ihr tut, weil der Herr auferstanden ist. Deswegen gehen wir froh in unseren Alltag hinein und tun die Dinge, die Gott uns aufgetragen hat. Und unser Alltag sieht weiterhin auch schwierig aus. Und zwar stiegen sie in die Boote, Vers 3 bis 5. Stiegen in das Boot, fingen aber in jener Nacht nichts. Als es bereits Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten jedoch nicht, dass es Jesus war. Da rief Jesus zu ihnen zu: Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Die Jünger kehren in ihren normalen Alltag zurück. Und sie gehen ihrer Arbeit nach. Und man könnte vielleicht meinen, die müsste jetzt etwas erfolgreicher sein. Wenn zumindest schon Alltag, Christus ist auferstanden, dann doch bitte ein etwas einfacherer Alltag. Und sie gehen fischen und fangen nichts. Das nennt man erfolglos sein in der Arbeit, die man tut. Und Jesus kommt zu ihnen, und es ist wahrscheinlich Morgendämmerung, deswegen erkennen sie ihn nicht sofort. Und da fragt sie nun dieser Fremde, ob sie was zu essen haben. Die Fischer, die sonst immer mit Fisch zurückkehren, die dafür sorgen sollen, dass es um den See Genezareth herum auch wirtschaftlich gut geht. Denn das ist die Erfolgsbasis von den kleinen Dörfern um den See Genezareth herum, dass es erfolgreiche Fischer gibt, die Fische bringen, die Leute kaufen, Geld da ist, um weitere Dinge zu kaufen und dadurch die Menschen dort leben können. Und auf die Frage dieses Fremden, ob sie etwas zu essen haben, nein. Die ganze Nacht hindurch gefischt, nichts gefangen. Jesus ist auferstanden und es könnte doch sein, dass man mit der Auferstehung hofft und glaubt, dass nun der Alltag so verändert ist bei den Jüngern, dass man sagen könnte, darin sehen wir Auferstehungskraft. Gut, wir leben halt noch 6 Tage die Woche, in denen wir arbeiten sollen, aber sie beflügeln uns. Ich stehe jeden Tag auf und weiß, alles gerät wohl. So ist es nicht. Und wir dürfen sogar Rückschläge erwarten. Denn Johannes 21 will uns dahin bringen, eine echte Realität anzuerkennen und nicht etwas zu romantisieren. In dieser Begebenheit fehlen die Fische, die so wichtig sind für den Erfolg. Es ist nichts da. Und dieser Abschnitt erzählt erstmal. Und man könnte vielleicht meinen, hier gibt es keine Lehre. Und doch belehrt er uns subtil in der Art, dass er zeigt, die neue Schöpfung ist angebrochen. Wir brauchen nichts mehr zu fürchten. Jesus ist wirklich auferstanden. Unser Alltag aber, der bleibt noch derselbe. In dem müssen wir noch hart arbeiten. Und nicht nur das, er schenkt uns nicht immer Erfolg. Es gibt den Einwand, oder nicht den Einwand, sondern eine Lehre, die gerne die Auferstehung an gute Dinge knüpfen will. Wenn Jesus auferstanden ist, dann müsstest du als Christ, der daran glaubt, gesünder leben, reicher sein, erfolgreicher. Dir stehen so viele Dinge nun zu. Es wäre schade, wenn Johannes 21 doch später hinzugefügt worden wäre, oder? Denn es ist so ein gutes Gegengift gegen diese Irrlehren unserer Zeit, die wir selbst in unseren Herzen predigen. Es gibt genug Wohlstandsprediger da draußen. Mein eigenes Herz versucht mir immer wieder zu erklären, wenn du Christus angehörst, dann müsste es dir doch viel besser gehen. Dann müsstest du doch viel erfolgreicher sein. Ich habe dir doch alles gegeben. Wo ist nun das, was du mir gibst? Johannes 21 deutet an, dass wir hier weiterhin normal leben sollen und nicht immer erfolgreich sein werden, nicht immer gesund sein werden. Und wir dürfen für Gesundheit beten. Wir dürfen eine gute Karriere anstreben. Wir dürfen um Geld bitten, um Gutes damit zu tun. Wir dürfen für einen erholsamen Urlaub beten. All die Dinge, um die dürfen wir bitten. Und es gibt die Gnade Gottes, die sie uns ab und an gibt. Aber den Punkt, den Johannes machen will, ist, noch sind die Jünger hier auf Erden. Sie haben einen herrlichen und großen Auftrag zu erfüllen in einer Welt, in der sie immer wieder auf Widerstand stoßen werden, in einer Welt, in der sie sogar oft erfolglos sein werden. Und das ist gesund für sie, zu verstehen, ich lebe mit der Kraft Gottes, aber auch mit der Gnade Gottes, dass mir noch nicht alles gelingen wird, wie ich es mir erhofft habe. Die Bibel verspricht uns nicht, dass es uns hier immer gut gehen wird. Die Bibel verklärt nicht die Sicht aufs Christentum. Ich finde es schwierig bei gewissen Liedern, die eine sehr verklärte Sicht auf das Leben mit Christus haben. So, mir scheint heller am Himmel die Sonne. Das kann wirklich sein an einigen Tagen, dass es wirklich so ist. Das kann wirklich in den ersten Momenten eines Kindes Gottes sein. Du warst gerade noch Finsternis und plötzlich erscheint dir das Licht Gottes und dann sind einige Dinge heller. Aber in wie vielen Tagen scheint uns wirklich die Sonne heller als für andere Leute? Gar nicht. Hier im Sauerland und im Oberberg besonders wenig. Aber das ist nicht das, womit Gott uns abtrösten will, dass jetzt die Sonne heller scheinen soll. Oder du morgens aufstehst mit einem so herrlichen Gefühl, in den Tag zu starten. Das darfst du. Solltest du haben. Wenn nicht, ist auch okay. Die Bibel zeigt auf, es ist noch nicht die neue Schöpfung in ihrer Art, wie sie eines Tages offenbart werden soll, geoffenbart. Es dauert noch ein wenig, liebe Jünger. Und der Herr, er zieht sie hier. Er steht am Ufer und hält Lehrstunde an diesem Morgen. Und doch hat sich vieles stark verändert. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen heißt auch der dritte Punkt, erwarte Übernatürliches. Erwarte Übernatürliches in deinem Alltag, der normal ist, der manchmal erfolglos ist. Und was ist damit gemeint? Vielleicht hat nicht jeder eine positive Assoziation mit dem Wort übernatürlich, aber das Übernatürliche, das uns die Bibel zeigt, ist Folgendes. Gott greift in das Natürliche hinein. Wir leben im Natürlichen, im Irdischen. Und Christen dürfen keine Materialisten werden. Denn das ist genau das, was die Welt sagt. Isst, trinkt, feiert, morgen sind wir tot. Da gibt es nichts Übernatürliches. Da gibt es keinen Gott, der dahinter steht. Da gibt es keine Auferstehung, keine Sündenvergebung. In so einer Welt, da solltest du auch gar nicht auf Übernatürliches warten. Da gibt es das nicht. Aber an dem Ufer steht der auferstandene Herr. Ein Eingriff in das Natürliche, das man bis dahin nicht gesehen hat. Ein Mensch kehrt von den Toten zurück in der neuen Schöpfung. Es ist gewaltig, es ist herrlich und deswegen dürfen die Jünger auch Übernatürliches in ihrem Leben erwarten. Sie gehen ihrer Arbeit nach, sind erfolglos. Jesus kommt zu ihnen und nun, was passiert? Er berät sie, wie sie zu fischen haben. Ganz kurz hier an dieser Stelle noch. Es ist so interessant, wie in gewissen Katastrophen oder Kriegen oder auch persönlichen Rückschlägen Menschen oft darüber sprechen oder das dann auch sogar in den Medien so bekannt wird, dieser Wunsch nach, wie kehren wir zur Normalität zurück. Oft ist das so, dass man sagt, ich wünsche mir das zurück, was davor war. In diesem Falle ist nicht eine Katastrophe eingekehrt, sondern das Herrlichste, was es gibt, und zwar das Ereignis, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und das bedeutet auch für die Jünger, natürlich müssen sie zu einer Normalität zurückkehren. Der Herr hat ihnen gesagt, dass er nicht lange bei ihnen bleiben wird. Er hatte nur 3 Jahre Dienst auf Erden und dann sollte er zum Vater gehen. Er hat ihnen aber versprochen, dass in ihrer neuen Normalität der Heilige Geist zu ihnen kommen wird, der sie in aller Wahrheit leiten wird und der ihre Normalität ganz anders ausfüllen wird. Und man lebt nun mit dem, was dazwischen passiert ist. Egal wie deine neue Normalität aussieht, sie ist verändert durch die Tatsache. Dein Leben hat sich drastisch verändert, als du Christ geworden bist. Und natürlich bist du vielleicht im gleichen Job geblieben oder gehst vielen weiteren Dingen nach, die du auch davor getan hast. Und trotzdem hat sich etwas verändert, und zwar der Glaube an Jesus Christus, der dich ganz anders befähigt und der dir einen ganz anderen Halt in diesem Leben gibt. Und so leben wir nun in diesem Spannungsfeld zwischen irgendwie normaler Alltag und irgendwie sterben weiter Menschen und werden krank und sind erfolglos. Und auf der anderen Seite passieren Dinge, die übernatürlich sind. Vers 6. Er sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr aus dem Wasser ziehen. Jesus gibt ihnen hier einen Rat und sie erkennen ihn noch nicht als ihren Herrn aus der Entfernung an. Und wahrscheinlich ist das so, dass sie hier einem Fremden zuhören und auf die letzte Option hoffen. Die ganze Nacht wurde durchgefischt. Es sind erfahrene Fischer, wissen wir vom Wort Gottes her. Das machen sie nicht zum ersten Mal. Und hier sagt ihnen einer vom Ufer aus, werft es doch mal auf die andere Seite und schaut, was passiert. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn wir spazieren gehen. An einigen Talsperren gibt es immer wieder Angler. Und ab und zu hat man so das Bedürfnis, ihnen zuzurufen, zu fragen, wie erfolgreich sie gerade sind. Nur, dass ich danach ihnen nicht versuche zu sagen, auf welche Seite sie noch werfen sollen, um zu gucken, wie gut das ankommt. Wobei es ja auch bestimmt genug Menschen gibt, die so einem Angler zugucken und dann ganz deutlich erklären können, ja, das ist ein Fehler. Deswegen fängt er heute nichts. Die Jünger, in diesem Fall erfahrene Fischer, hören auf den Rat und werfen das Netz auf die rechte Seite. Und es wird voller Fische. Sie machen einen sehr, sehr großen Fang. Und hier geschieht das erste Wunder in einem normalen Alltag. Einem, in dem sie müde sind, in dem sie nicht wissen, was sie den Familien zu essen bringen sollen, wie sie weitermachen sollen. Nichts ist da. Da ist der Herr und gibt ihnen diesen großen Fang. Verse 7 und 8. Da sagte einer jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich sein Obergewand um. Er hatte nämlich nur ein Unterkleid angehabt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land, sondern nur in der Entfernung von etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Johannes schreibt dieses Evangelium in einer Zeit, in der der Apostel Petrus schon gestorben ist, in der der Apostel Petrus schon beim Herrn ist. Die Realisation, dass es der Herr ist, der am Ufer steht, nicht irgendein Fremder, der ein bisschen mehr weiß über einen Fischfang, bringt Petrus dazu, sofort zu diesem Herrn zu schwimmen. Nicht darauf zu warten, was die anderen Jünger machen. Und Johannes hebt seinen Eifer hervor, der ihn weiterhin antreiben wird, Christus nachzueilen, Christus zu dienen, trotz dieser schwierigen Sünde, die er damals getan hat, als er sich von Christus losgesagt hat. Er will zu ihm. Und Johannes beschreibt, diesmal ist er auch der Erste, der bei Jesus ist. Bei der anderen Geschichte wird er Zweiter, als er zum Grab läuft. Bei dieser, die anderen Jünger sind vielleicht noch bei der Realisation, sind dabei irgendwie noch dieses Netz festzuhalten. Petrus ist das egal. Da ist der Herr. Die 100 noch was Fische sind egal. Da steht der, den ich liebe. Zu ihm will er. Es ist auch wirklich schön, an Kapitel 21 zu sehen, wie das ein Augenzeugenbericht ist. Wir erfahren in erster Linie gar nicht, was Petrus dann mit Jesus austauscht, was er mit ihm bespricht, wie er darauf reagiert, dass eigentlich schon ein Frühstück vorbereitet ist. Wir bleiben erstmal noch bei den Jüngern, was auch ein wirklich gutes Argument ist zu sagen, dies ist ein Augenzeugenbericht, denn er wird verfasst von dem, den Jesus besonders lieb hatte. In diesem Falle ist das Johannes, deswegen auch daher der Name Johannesevangelium, denn nirgendwo wird geschrieben, dass Johannes es verfasst hat. Man nimmt es aus diesem Bericht zusammen mit anderen Stellen, dass es sich um ihn handeln muss. Verse 9 bis 11. Als sie dann ans Land ausstiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer hergerichtet und Fische darauf liegen und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt noch einige von den Fischen her, die ihr soeben gefangen habt. Da stieg Simon Petrus hinein und zog das Netz an Land, das mit 153 großen Fischen gefüllt war und trotz dieser großen Zahl nicht zerriss. Die Jünger müssen an dieser Stelle noch erstaunter sein. Er ruft ihnen vor einer Zeit noch hinzu, ob sie was zu essen haben. Nein, also dann fangt doch was, könnte man meinen. Jetzt kommen sie an, es ist nicht nur der Herr, der ihnen wieder begegnet, er hat auch schon ein Frühstück vorbereitet. Uns wird nicht verraten, wo, aber es deutet diesen Charakter des Wunders an. Jesus ist ihnen wieder mehrere Schritte voraus. Es geht gar nicht darum, dass sie die Fische fangen und daraus ein Frühstück entsteht. Es ist vielmehr so, dass Jesus ihnen deutlich macht, schaut mal, zu was ich fähig bin. Jesus braucht ihre Fische gar nicht. Und trotzdem erleben sie in ihrem Alltag dieses Übernatürliche, an dem Jesus sie teilhaben lässt. In den 50er Jahren gab es in den USA einen Großmeister im Schach. Er hieß Donald Byron. Und eines Tages spielte er ein Turnier. Und ihm sitzt ein 13-Jähriger gegenüber. Und sie spielen die Partie. Und plötzlich opfert dieser 13-Jährige seine Dame, was man im Schach sonst nicht tut. Das ist kein guter Zug. Und Byron ist erstaunt und spielt weiter und weiter und merkt plötzlich, dass das Damenopfer, das ihm dieser 13-Jährige da so dargeboten hat, sein größter Fehler war. Und zwar verliert er am Ende die Partie, obwohl er, wie es aussah, erstmal wirklich erfolgreich war. Dieser 13-Jährige hieß Bobby Fischer und ist in der Schachwelt als einer der größten eingegangen, der auch später sogar in Zeiten des Kalten Krieges das große Spiel gegen einen Russen hatte, in dem es ja darum ging, dass zwei Mächte sich gemessen haben. Und dieser Bobby Fischer war diesem großen Meister mehrere Schritte im ganzen Spiel voraus. Und der Großmeister hat sich das Spiel angeguckt und dachte, was macht dieser Junge da? Am Ende musste er eingestehen, so ein kleiner Mann hat mich überrumpelt, hat mir gezeigt, dass man auch überrascht werden kann. Hier haben wir es mit Meistern des Fischfangs zu tun, die von diesem fremden Mann, der sich als Jesus Christus entpuppt, überrascht werden, der ihnen mehrere Schritte voraus ist. Und das soll auch ihnen eine Lehre sein. Sie fischen die ganze Nacht hindurch. Sie sind erfolglos. Ihr Alltag sieht vielleicht sogar trist aus, aber sie dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Sie haben nun den lebendigen Christus auf ihrer Seite, der ihnen immer mehrere Schritte voraus sein wird, der nicht davon abhängig ist, wie sie fischen werden, der nicht davon abhängig ist, wie gut ihr Alltag gelaufen ist, sondern der sie mitnimmt, ihnen Großes zeigt und für sie dieses herrliche Mahl vorbereitet hat, dieses Frühstück, das sie mit ihm essen sollen. Seine göttliche Kraft agiert hier an dieser Stelle. Und auch hier dürfen wir unsere Herzen ruhig werden lassen, dass wir nicht erstaunt sein müssen, wenn irgendwas in unserem Leben passiert und wir glauben, dass Jesus nun reagieren muss, als ob es plötzlich aus dem Nichts gekommen ist. Ach, es sind keine Fische da. Ja gut, dann muss dieses Wunder geschehen, damit wir gleich ein Frühstück haben. Ja, das Wunder geschieht, aber dann kommen sie ans Ufer und merken, ach, das hätte eh nichts genützt, da ist schon Essen da. Und doch lässt Jesus sie an diesem Wunder teilhaben. Nehmt noch einige von euren Fischen, packt sie hinzu. Er beteiligt sie in diesem großen Plan, den er für sie vorbereitet hat. Seine Kinder werden hungrig sein. Er hat für sie das Essen vorbereitet. Sie tragen bei. Ja, die Anzahl der Fische lässt einige Leute dazu kommen, darüber nachzudenken, ob diese Zahl auch eine große Bedeutung hat. 153. Heute wollen wir nicht über diese Zahl reden, denn es gibt so viele verschiedene interessante Mathematiker, die sich auch als Theologen ausgeben, die dann dazu forschen, was diese Zahl alles hergeben soll. Johannes, wenn er einen Sinn dahinter hat, hat ihn sehr gut in diesem Bericht verborgen. Aber ein anderer Fakt ist an dieser Stelle viel, viel interessanter und wichtiger. Und zwar, das Netz ist nicht gerissen. Was völlig untypisch ist für diese Anzahl von Fischen, für die kleinen Netze, die die Fischer damals genutzt haben. Darauf will Johannes hinaus. Nicht auf die Anzahl, auch wenn er sie niederschreibt, was übrigens ein Augenzeugenbericht auch nochmal bestätigt, in der Art, dass man danach Fische gezählt hat, weil die musstest du erstens unter den Fischern aufteilen, sie sind zu 11. Die Fische müssen gerecht aufgeteilt werden, sie haben zusammen die Nacht durchgefischt, diese dürfen dann verkauft oder dann selber genutzt werden. Das andere ist, man hat aufgeschrieben, wie viel musstest du dann an Steuern abgeben. Aber das Netz ist nicht gerissen. Und wenn man hier an dieser Stelle einen tieferen Sinn in diesem Text suchen möchte, dann gehe ich hier mit D.A. Carson mit, der sagt, es ist faszinierend, dass bei diesem Wunder nicht nur die Anzahl der Fische natürlich wunderbar groß ist, sondern dass das Netz nicht reißt. Was darauf schließen lässt, dass der Alltag der Jünger übernatürlicher Natur wird. Und zwar, sie sind zu Menschenfischern berufen worden. Und das Netz reißt nicht als eine Prophezeiung darauf, dass sie Erfolg haben werden beim Menschenfischen. Dass das Netz des Evangeliums Menschen reinpacken wird, mit sich ziehen wird und Menschen nichts anderes tun können, als mitzuschwimmen und herausgezogen zu werden und gerettet zu werden. Das ist das Übernatürliche, an dem Christus sie hier teilhaben lässt. Es wird nicht reißen. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt sehen Sie es vielleicht nicht, doch als Johannes diesen Bericht verfasst, sind die ersten Christen gestorben, auch durch einen schlimmen Tod. Und dieser Tod ist ein Zeugnis für viele geworden und viele sind schon zum Glauben gekommen. Dieser Bericht kommt in einer Zeit, in der die ersten Christen Gottes Wort aufsaugen, es lieben und als sie diese Geschichte lesen, ermutigt werden zu sehen, Gottes Wort wirkt. Christus lässt das Netz nicht reißen. Wir sind sicher in seiner Hand. Christus ist uns viele Schritte voraus in unserem eigenen Leben, in unserem persönlichen Alltag. Er ist Autor deines Lebens. Er ist Autor des Lebens der Jünger. In dem letzten Abschnitt von Johannes wird er Petrus offenbaren, wie er sogar sterben wird. Auch das ist ihm nicht einfach nur weit weg, sondern Christus weiß, wie Petrus sterben wird und wie er dadurch auch Christus verherrlichen wird. Unser Alltag, der Alltag des Petrus, unser Leben und Sterben liegt in Gottes Hand und wird von Gottes Hand orchestriert. Ja, es sieht in unserem normalen Alltag nicht danach aus. Wir leben einen Tag nach dem anderen, wir haben Sorgen und Lasten, wir haben Freuden in unserem Alltag. Dabei dürfen wir nicht vergessen, wir sind nicht nur für diese Welt geschaffen. Es gibt eine viel schönere und eine bessere, die auf ihre Erfüllung wartet. Und Christus nimmt uns durch diese zwei Wunder mit hinein. Und aus diesem Grund dürfen wir durch die Verheißungen Gottes Übernatürliches in unserem Leben erwarten. Nicht, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Nicht die Art, wie wir Übernatürliches herbeten wollen. Oder sogar einige Christen in unserer Zeit Übernatürliches herbeten wollen. Sondern wie es dem Willen Gottes entspricht. Auf der einen Seite, wie wir in Philipper 4 lesen, dass wir mit Sorgen und Lasten zu Christus kommen können und er gibt uns den Frieden. Den kannst du nicht mit Worten beschreiben, den kannst du auch nicht natürlich beschreiben. Es ist ein Friede, der allen Verstand übersteigt, mit dem uns Christus ruhig macht in unseren Sorgen und unseren Lasten. Die Jünger müssen eines Tages sterben, wie gesagt, sagt der Abschnitt später. Was mit Johannes geschieht, soll nicht ihre Sorge sein. Aber sie werden mit der Gewissheit sterben, dass Christus lebt. Dass ihre Arbeit nicht nur nicht vergeblich ist, sondern auch, dass sie im Tod bei Christus sind. Und er wird sie durch dieses Leben und durch das Sterben begleiten. Verse 12 und 13. Nun sagte Jesus zu ihnen, kommt her und haltet das Frühmahl oder Frühstück, wie wir es heute sagen. Keiner aber von den Jüngern wagte, die Frage an ihn zu richten, wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus trat nun hin, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Hier kommt die Stärkung. Nach dieser langen Nacht, die erfolglos war, die dann mit diesem Höhepunkt endet, das nochmal ein Kraftakt war. Übrigens wird hier auch sogar die Stärke des Petrus an der Stelle betont, der selbst dieses Netz nimmt und da aus dem Wasser zieht. Also muss ein wirklich kräftiger Mann gewesen sein. Die jetzt nun ausgelaugt sind und sie setzen sich hin und der Herr stärkt sie. Sie dürfen essen und ihr Meister, der schon damals ihre Füße gewaschen hat, dient ihnen wieder, indem er ihnen Brot und Fische darreicht. Und er stärkt sie für ihren großen Auftrag. Sie leben noch in einer sehr, sehr faszinierenden Zwischenzeit. Christus ist noch nicht gen Himmel gefahren und der Heilige Geist ist noch nicht über sie gekommen. Es ist wirklich faszinierend. Es sind noch einige Tage dazwischen, bis diese großen Ereignisse passieren sollen. Und hier bekommen sie die Stärkung, auch symbolisch, für das, was kommen soll. Und zwar, ihr habt einen riesigen Auftrag und ich gebe euch die nötige Kraft, um diesen Auftrag auszuführen, damit ihr ihn auch schaffen könnt. Sie sollen Menschenfischer sein. Bald wird Jesus nicht mehr da sein und sie werden in der Kraft des Heiligen Geistes überall hin zerstreut, um als Menschenfischer Menschen für Jesus zu gewinnen. Und sie sollen gewiss sein, dass Christus ihr Versorger ist. Diese Nacht sollte ihnen eine Lektion sein. Auch wenn es aussichtlos ist, es gibt einen Morgen, an dem Christus ein Frühmahl für dich bereithält. Und ich denke, dass dieser Abschnitt auch uns ermutigt, in dieser Weise darüber nachzudenken, dass wir von Gottes Kraft, von Christus abhängig sind in unserem Leben. Dass unser täglich Brot nicht von uns kommt, sondern von Christus. Und dass auch unsere Kraft, unsere Freude an ihm, unsere Stärke nicht von uns selbst erzeugt werden kann. Denn das lässt auch unser Alltag gar nicht zu. Bei den meisten Menschen bin ich mir überzeugt. Aber was uns antreibt, ist dieser auferstandene Herr, der uns Kraft, Freude, Liebe gibt, uns zurüstet durch den Heiligen Geist, uns stärkt für das, was kommt, für das, wo wir gerade durchgehen müssen, durch unseren normalen Alltag hindurch. Er überlässt uns nicht uns selbst, das wäre schlimm für uns. Und er überlässt uns nicht auch den Naturgewalten, denen wir auch untergeordnet sind für eine gewisse Zeit. Er hält uns fest in seiner Hand, komme was wolle. Ja, schlussendlich muss man hier eingestehen, es ist erstaunlich, wie der Heilige Geist Johannes nutzt, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die so vollgepackt ist mit Symbolen, dass man nur noch daraus schöpfen kann und sagen kann, das ist ja wirklich auch für mich geschrieben. Es ist nicht einfach nur, Johannes hat so einen wunderbaren Abschluss in Kapitel 20 gefunden und war so, ach, da müsste noch ein bisschen hinzugefügt werden. Es ist vielmehr, dass Johannes uns auch für unsere Lebenszeit vorbereitet. Wie leben die Jünger Jesu und wir heute in der sogenannten Endzeit? Und die Endzeit verstanden als zwischen dem ersten und zweiten Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das erste ist geschehen. Wie leben nun die Jünger und wie lebt nun die Gemeinde Gottes in dieser Endzeit, bis Christus wiederkommt? Ja, die Gemeinde Gottes soll einem normalen Alltag nachgehen. Sie ist nicht herausgerufen, nur noch geistliche und übernatürliche Dinge zu tun. Wir sollen arbeiten gehen, wir sollen aufräumen, wir sollen Hausaufgaben machen und vieles mehr. Das gehört zu unserem Alltag dazu. Wir sollen auch weiterhin erwarten, vorsichtig gesagt, dass wir Rückschläge haben werden. Wie gesagt, Johannes schreibt es, als Petrus schon gestorben ist, und zwar einen Märtyrertod, den man keinem wünscht. Jakobus ist auch schon gestorben, auch ein Märtyrertod. Viele andere Christen sind schon entschlafen. Und er ermutigt sie und zeigt, die Jünger sind schon beim Herrn. Und ihr Alltag sah auch nicht immer einfach aus. Sie haben nämlich nicht alles gefangen, was sie wollten. Und doch haben sie eine übernatürliche Kraft, die ihnen hilft, diese Zeit zu überstehen, in der Christus nicht da ist, in der die neue Schöpfung noch nicht angebrochen ist. Indem das Christus uns zurüstet, uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns tröstet, der uns in aller Wahrheit leitet und indem wir auch Freude, Friede und Liebe haben dürfen für das, was kommt. Und so, liebe Geschwister, lasst euch durch diesen Bibelabschnitt ermutigen, in den Alltag morgen wiederzugehen, mit der Freude, die Gott uns gibt und auch dem Verständnis, dass er bei uns ist, auch in den lästigen Aufgaben unseres Alltags. Amen.